Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Jetzt mit einer Frau, die aus Prag kommt, die lange in Wien gelebt hat und jetzt wieder zurückgegangen ist nach Prag. Andrea Selig ist Architektin und zwar eine ganz besondere. Sie plant und sie baut Gefängnisse und das alles unter der Maxime, Käfighaltung ist nichts für Menschen.
Es ist so, dass wenn Sie ein schönes Haus bauen, dann ist es gelungen. Wenn Sie ein schlechtes Haus bauen, dann kann man jederzeit rausgehen. So. Und dann gibt es Häuser, aus denen kommen Sie nicht raus. Mhm. Das heißt, als Architekt habe ich da die maximale Verantwortung. Und das war für mich eine Riesenherausforderung, das einmal als Thema anzunehmen.
Ja, ein Gefängnis ist ein Ort, aus dem man nicht rauskommt. Klarerweise, das beginnt damit, dass innen drin keine Türklinke ist. Sie haben viele Knäste gesehen.
Ja.
Was ist das oder wie haben Sie dieses Gefühl erlebt?
Ich habe ein Riesenglück. Es gibt Knäste, in denen hatte ich Schlüssel zur Verfügung und dann gibt es Knäste, in denen hatte ich Personal mit Schlüssel zur Verfügung.
Ja. Ja,
ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich gezwungen bin, da drin zu leben.
Sie haben es trotzdem, glaube ich, auch mal für sich ausgetestet, lange her, und haben ein Jahr lang auf wie viel Quadratmetern gelebt oder versucht zu leben?
Naja, da möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es da zwei Ebenen gibt, auf denen man nachdenken muss. Das eine ist Freiheitsentzug, das heißt Freiheitsentzug erleben ist was anderes, als wenn ich als Architekt auf 9 Quadratmetern freiwillig lebe.
Klar.
Ja, da ging es mir aber darum, zu erfahren mit meinen eigenen Sinnen, wie wirken sich 9 Quadratmeter auf mich aus, über das ganze Jahr verteilt.
Ja. Ja.
Werden die dann für mich größer, werden sie kleiner, halte ich es aus, bis wann halte ich es aus? Ja, also da geht es um diese körperliche Erfahrung von Raum.
Wie und wo haben Sie sich diese 9 Quadratmeter zusammengebastelt?
Das war in einem barocken Hotel, das an und für sich dann als Unterkunft für Arbeiterinnen gedient hat, also Aha. im Kommunismus noch, das heißt so umgebaut war. Und da gab es ein 9 Quadratmeter Zimmer mit Ausblick auf die Altstadt von Prag, also sehr fein. Ja, die Bedingungen waren sehr fein.
Wie war das dieses eine Jahr? Wie haben Sie sich dann auch gefühlt und möglicherweise verändert?
Naja, man stellt fest, dass man natürlich nicht so viel braucht. Das heißt, manche lesen da japanische Ratgeber. Man kann das auch anders feststellen. Was brauche ich jetzt wirklich an Möbel und so weiter? Und das andere ist, was für die Architektur wichtig war, je kleiner das Innern, je beengter das Innern, desto wichtiger wird das Außen. Das heißt, wenn ich einen kleinen Raum habe, dann ist der Ausblick eigentlich ein Teil des Innern.
Ja, das ist dann aber auch wieder Teil des Problems im Gefängnis, weil meistens ist der Ausblick nicht besonders schön.
Es gibt Gefängnisse in allen Ländern Europas, wo ich auf Berge sehe und in die Ferne und in Wälder. Und es gibt Gefängnisse, da habe ich ein paar Meter weiter schon eine Mauer vor mir.
Andrea Selig ist Gefängnisarchitektin und Kriminologin und damit für Menschen zuständig und verantwortlich, die oft für sehr lange Zeit hinter sehr hohen Mauern verschwinden. Etwa 100 Haftanstalten hat Andrea Selig bisher besucht. Jedes Mal, wenn sie draußen ist, muss sie loslaufen und Musik von den Toten Hosen hören. Stressabbau draußen und Stressabbau innen.
An und für sich ist es so, dass sich jeder einen reibungsfreien Alltag wünscht. Ja? Das heißt, an und für sich, die Insassen wollen jetzt auch nicht jeden Tag irgendwelche Krawalle, das Personal sowieso. Es ist aber so, dass je mehr Personal man hat, desto ruhiger ist der Alltag, weil das zweite Leben, also Second Life, wird dann mehr eingedämmt. Und es geht auch darum, sehr viel Beschäftigung zu schaffen. Also die Arbeitsaufwand so gering zu halten fürs Personal wie möglich, aber die Beschäftigung für die Insassen maximal zu halten.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Beschäftigung extrem wichtig ist, um einen Tag strukturiert auch rumzukriegen im Gefängnis?
Auf jeden Fall, wobei Beschäftigung nicht nur Arbeit ist, sondern auch Freizeitgestaltung, die Möglichkeit, den Haftraum zu verlassen und nicht nur auf einem Gang herumzustehen, sondern wirklich auch Räume zur Verfügung zu haben.
Diese Gänge sind ja nicht ganz unwichtig, weil wenn sich das so viele Menschen begegnen, ja auch Aggression entstehen kann. Macht es Sinn, da genau hinzugucken, ob Gänge nicht auch irgendwie breiter gemacht werden können, wenn das geht, architektonisch?
Es ist so, dass man eigentlich in der Gefängnisarchitektur in den letzten Jahrhunderten eine Entwicklung durchgemacht hat vom rein geschlossenen Vollzug, wo der Insasse 23 Stunden eingesperrt war, auch während der Haft, also nicht nur Untersuchungshaft, sondern auch während der Haft. Und man dann angefangen hat, den Vollzug zu lockern. Das heißt, man die Gefängniszellen aufgesperrt hat, aber nicht unbedingt Raum zur Verfügung hatte. Das heißt, man hat angefangen, auf den Gängen, die gebaut worden sind, nur zum Ab- und Zuführen der Insassen. Dort hat man dann angefangen, eine Tischtennisplatte hinzustellen. Aber eigentlich ist ein Gang nicht geeignet, um einer konstruktiven Tätigkeit nachzugehen. Und dann kommt es natürlich zu diesen Szenen, die man auch aus allen möglichen Filmen kennt, wo dann so herumgelungert wird und dann geht einer vorbei, dann wird er gerempelt und solche Situationen.
Was kann man architektonisch noch tun, um Aggressivität, die ja zwangsläufig da ist, wenn viele Männer jetzt im Regelfall da zwangsweise zusammenleben müssen, um diese Aggression runterzukriegen?
Also die Aggression ist nicht nur bei Männern, sie ist auch bei Frauen. Und da ist es ganz wichtig, sich darauf zu besinnen, was bringt die Stimmung in Wallungen und wie bekomme ich es hinunter. Und das ist etwas, da wissen wir können als Architekten mit Material arbeiten, mit Lichtführung, mit Farbe und so weiter, aber wir müssen das bewusst einsetzen. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, die Psychologen, ja, die machen diesen Rorschach-Test, da kommen auch Farben vor, die sollen jetzt mal sagen, wie der ausgemalt wird, weil dann wird der Frauenknast rosa und der Männerknast blau und die Drogensüchtigen, weil sie so depressiv sind, kriegen ein fröhliches Gelb, sondern sich zu überlegen, wie ist der Raum, was habe ich da für Licht, wie viel künstliches Licht, wie viel Tageslicht, welche Pigmente, wie intensiv setze ich die ein? Also das ist eine ganze Wissenschaft und da kann ich mit finanziellen Mitteln, die ich eigentlich nur zum Instandhalten brauche, wenn ich da ein klares Konzept habe, kann ich sehr viel verbessern. In alten Knästen, aber auch in Neubauten, wo es vielleicht nicht so gelungen ist.
Seine Lebensgeschichte ist unglaublich. Mehr als 6 Jahre lebte Ahmad Shakipuya in Bayern als geduldeter Flüchtling aus Afghanistan. Er lernte Deutsch, er arbeitete als Übersetzer, er war integriert und sollte doch abgeschoben werden. Das war im Januar. Puya ging freiwillig zurück nach Kabul und durfte dann 2 Monate später wieder nach Deutschland zurückkehren. In dieser Woche war er bei uns und erzählte von seinem Heimatland, das für ihn genauso fremd wie gefährlich geworden ist.
Wieder in Afghanistan, in so ein Land, wo ich nie sicher bin zu sein und mich so ganze Zeit zu verstecken, das war einfach eine furchtbare Erfahrung, was ich wieder machen musste.
Man muss dazu sagen, in Afghanistan leben noch ihre Mutter, die sie auch gesehen haben in der Zeit, und ihre Geschwister leben auch noch dort. Die zu sehen, war das der schönste Moment?
Das schönste Moment war in dieser Reise nur, dass ich meine Familie gesehen habe. Das war ja schönste, weil ich 8 Jahre meine Mutter und meine Geschwister nicht mehr gesehen habe. Und diese 3-4 Tage, dass ich mit denen war, das war toll.
Unter welchen Umständen lebt jetzt Ihre Familie? Also es scheint so von außen betrachtet zu sein, als würden die alten Taliban-Strukturen wieder funktionieren und die Taliban immer mächtiger werden.
Die sind mächtig und das wird auch jeden Tag mehr und mehr. Menschen sind alle einfach in Gefahr, weil ob Europa oder ob Amerika da ist oder nicht, trotzdem sind die in Gefahr wegen Taliban. Taliban sind einfach so eine Gruppe, und auch jetzt IS, das ist noch schlimmer, weil Islamischer Staat ist auch jetzt in Afghanistan und 1000 andere touristische Gruppen sind auch dort.
Diese ganzen Terrorgruppen haben ja schon früh gesagt, die Amerikaner und die Europäer haben die Uhr, aber wir haben die Zeit.
Genau.
Ihre aktuelle Situation in München ist jetzt so, Sie haben einen Anschlussvertrag bekommen wieder als Schauspieler, Musiker, der geht bis...
Ich habe jetzt ab Mitte
Juli
einen Vertrag bekommen bis Mitte Oktober zum Thema orientalische und europäische Musik mit originaler Text. Kinderchor macht mit und wir machen auch oder wir organisieren Konzerte und so und am 23. ist mein erster Konzert in München.
Und wie sieht es aus mit den Behörden, mit den deutschen Behörden? Steht da wieder irgendeine Anhörung bevor? Haben Sie jetzt ein befristetes Visum oder ein unbefristetes?
Ja, befristetes Visum. Wenn ich immer so einen neuen Vertrag habe oder eine Verlängerung habe, dann kriege ich wieder Verlängerung von das Visum.
Okay.
Und das ist immer wieder so. Aber Behörden helfen mir jetzt gerade in München besonders, weil die meine Geschichte wissen. Und bis jetzt habe ich kein Problem bekommen, als ich zurückgekommen bin.
SWR 1, Leute der Woche, mit einer Frau jetzt, die trotz Verletzung nach wie vor die Nummer 32 der Tennis-Weltrangliste ist, obwohl sie vor 2 Monaten sich in Nürnberg das Kreuzband gerissen hat. Laura Siegemund ist die etwas andere Spitzensportlerin, selbstbewusst, eloquent und konsequent. Als sie bei uns war, erzählte sie auch, wie es für sie damals mit 12, 13 Jahren war, als neue Steffi Graf gehandelt zu werden.
Jeder, der bis in die Murmel getroffen hat, wurde mit Steffi Graf dann verglichen oder als Junge mit Boris Becker. Es war extrem, diese Vergleiche, die sofort mit dem Erfolg dann kamen.
Welche Auswirkungen hatte das auf Sie und Ihr Spiel?
Aufs Spiel keine. Ich habe Steffi Graf lange als Vorbild gehabt, aber eher so von der Art, wie sie sich gegeben hat auf dem Platz, wie sie war, wie ich sie empfunden habe. Weniger jetzt von ihrer Art, Tennis zu spielen, weil da war ich immer sehr anders. Dieser Vergleich, der ist natürlich einerseits schmeichelt der einem, wenn man ein junges Mädel ist und gute Ergebnisse hat und wird dann mit einer Legende verglichen.
Aber es macht auch Druck.
Druck weniger, aber man empfindet es so ein bisschen als, dass man selber gar nicht wahrgenommen wird.
Okay.
Also ich bin Laura Siegemund, habe ich immer gedacht. Und ich bin nicht Steffi Graf. Ich möchte auch mein Ding machen. Da kann ich mich sehr gut erinnern, dass ich mich schon immer selber ein bisschen gewehrt habe. Und ich kenne andere Beispiele, wie eine Julia Görges zum Beispiel, wo auch mal ein Artikel kam, die auch gesagt hat, ich bin Julia Görges und nicht Steffi Graf.
Also Sie hatten als junges Mädchen dann auch nicht diese Vorstellung, ich muss genauso werden wie die, und also Steffi Graf, und meine Karriere muss genauso oder zumindest ähnlich verlaufen?
Überhaupt nicht. Ich war immer jemand, der sein eigenes Ding gemacht hat, und mir war es wichtig, die Dinge so zu machen, wie ich überzeugt davon war. Also ich war schon als junges Mädel ein relativ starker Charakter, sag ich mal. Bin da auch angeeckt, definitiv, bei den Trainern beispielsweise. Und wollte mich ungern in so ein Raster pressen lassen und irgendwie, ja, in Anführungszeichen den Weg beschreiten, wie ihn schon mal jemand beschritten hat, oder da mich ständig damit zu vergleichen.
Sie haben dann irgendwann beschlossen, mit Anfang 20 oder Anfang Mitte 20, jetzt ist gut, jetzt, ich höre nicht komplett mit dem Tennis auf, aber ich stelle dieses Profi-Tennis zurück und mache was anderes. Ich beginne zu studieren. Gab es da einen konkreten Anlass für, oder hat sich das einfach bei Ihnen so ergeben?
Es war eher so, dass es ein Fass war, was immer voller gelaufen ist, und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist gut. Ich habe jahrelang gespielt, war aber mit meinen Leistungen nie so hundertprozentig zufrieden. Ich habe sicher nicht schlecht gespielt. Ich stand zwischen, ich sage jetzt mal, 150 und 250, was sicher nicht das allerschlechteste Tennis ist. Aber finanziell war es uninteressant, und ich habe das Wichtigste oder Schwierigste für mich war, dass ich das Gefühl hatte, ich bleibe eigentlich hinter dem, was ich kann, irgendwie im entscheidenden Moment immer zurück.
Also muss was Neues kommen.
Ja, ich habe dann jahrelang wirklich daran gearbeitet, einfach das, von dem ich überzeugt bin, das kann ich eigentlich. Auch meine Kreativität im Spiel, meine Energie, dass ich die umsetzen kann in Ergebnisse. Und das habe ich jahrelang probiert und bin immer wieder dran gescheitert. Und irgendwann hat es mich so unglücklich gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt machst du was anderes.
Natascha Wodin ist eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin mit einer sehr dramatischen Lebensgeschichte. Die Eltern, sowjetische Zwangsarbeiter, Selbstmord der Mutter, als sie 10 ist, katholisches Mädchenheim, Flucht und Obdachlosigkeit und allergrößte Zweifel, ob es für sie überhaupt einen Platz gibt auf dieser Welt. Natascha Wodin war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster.
Naja, man kann sich das heute wahrscheinlich als jüngerer Mensch in Deutschland gar nicht vorstellen, was das für eine Atmosphäre war. Also man kennt die Stimmung gegen die Flüchtlinge heute. Das war damals gegen Russen. Also das kann man noch ein paar Mal verstärken. Ja, also es war wirklich schier lebensgefährlich, in Deutschland zu sein nach dem Krieg, denn die Russen. Also erstens mal wurde uns in der Schule erzählt, dass die Russen Deutschland überfallen haben. Das habe ich lange geglaubt. Mich haben erst die 68er aufgeklärt, dass das andersrum war. Das wurde so in der Schule gelehrt, dass die Russen die Deutschen überfallen haben. Und sie sind natürlich dann auch 45 ins Land gekommen. Sie haben natürlich auch einiges angerichtet. Sie haben den Deutschen ihr halbes Land weggenommen. Sie haben, so hat man uns erzählt in der Schule, kleine Kinder mit ihren Stiefeln zertreten, sie haben Leuten mit glühenden Kohlen die Augen ausgebrannt und so weiter. Sie haben auch natürlich viele Frauen vergewaltigt. Also Russland war ein ganz paranoides Feindbild. Also die Bolschewiken, die Russen, das war, also was Schlimmeres konnte man nicht sein.
Wie haben Sie denn dann als junges Mädchen auch Freunde finden können?
Gar nicht, ich hatte keine Freunde. Undenkbar, also... Nein, kann ich mir gar nicht vorstellen, Freunde gehabt zu haben. Heute habe ich Freunde, aber damals nicht einen.
Konnten Sie ein Selbstbewusstsein entwickeln?
Nein, woher? Also ich war ja nur, also ich meine, ich hatte meine Mutter verloren, ich hatte einen Vater, der nicht gerade ein guter Vater war. Ich habe nur Verachtung aus meiner Umwelt erlebt. Und naja, Sie kommen da schon auf den wunden Punkt. Also ich war wirklich eine sehr lange Zeit meines Lebens, ganz wird man das sowieso nie los, aber eine lange Zeit meines Lebens war ich wirklich sehr verhindert und behindert im Leben. Denn das haftete natürlich alles an mir und das zu verarbeiten, dazu habe ich Jahrzehnte gebraucht.
Mochten Sie Menschen?
Ja, ich mochte Menschen. Komischerweise, ich mochte immer Menschen.
Und Sie sind dann zur Schriftstellerei gekommen. Gab es da irgendeinen Auslöser? Sie haben ja auch übersetzt vorher. Was war so der Weg?
Der Weg hat viel früher angefangen als beim Übersetzen. Der hat schon, ich weiß nicht genau, ob schon wirklich in meiner Kindheit oder frühen Jugend, das erinnere ich nicht. Das korrespondiert jetzt mit der Frage, die Sie mir eben gestellt haben, ob ich Freunde hatte. Mein einziger Freund war das Papier. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich gedacht und gefühlt habe und was ich erzählen wollte, ganz schlicht, was ich erzählen wollte. Ich hatte ja niemanden, um es zu erzählen.
SWR1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit Natascha Wodin, sehr erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin. Aktuell bekam sie den Preis der Leipziger Buchmesse für ihr Buch »Sie kam aus Mariupol«. Das Buch erzählt die Geschichte ihrer Mutter, die nach Deutschland verschleppt wurde und die sich später das Leben nahm. Entsprechend dann viele emotionale Reaktionen von Leserinnen und Lesern.
Mir schreiben viele, ich habe vorher keine gekannt. Also natürlich kannte ich die Leute, die anderen Leute, die in den Displaced Persons Lagern waren nach dem Krieg, das waren alles Zwangsarbeiter. Aber diese Beziehungen haben sich so im Lauf des Lebens verlaufen. Da hatte ich keine Beziehungen mehr. Und jetzt schreiben mir doch relativ viele Leute, die das auch erlebt haben, deren Eltern das auch erlebt haben. Die haben alle ganz schwere Schicksale. Also dagegen stehe ich Gold da. Die meisten haben sich eigentlich nie erholt und sind nie richtig in die Gesellschaft gekommen. Bis heute, muss man sich mal vorstellen. Ja.
Weil es auch ein Tabuthema ist, über das nicht gesprochen wird?
Also es ist, ja, das ist ein großes Thema, finde ich. Warum ist diese Zwangsarbeit? Es waren immerhin, man muss sich mal vorstellen, insgesamt waren es 45.000 Lager in Deutschland, davon 35.000 Zwangsarbeiterlager. Ich weiß gar nicht, wie dieses Land ausgesehen hat. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Und dann diese ganzen Zwangsarbeiter, auch ganz schwer auf Zahlen zu kommen. Sie werden benannt nach verschiedenen Quellen zwischen 36 und 6 Millionen. Aber auch wenn es nur 6 Millionen waren, es ist ja sehr viel. Und davon sind auch sehr viele umgekommen. Und das ist eigentlich nie wirklich Thema geworden in Deutschland. Und das ist mir eigentlich unfassbar. Und das war auch ein Hauptmotiv meines Buches. Also ich muss davon berichten. Also es berichtet ja keiner darüber. Also wer, wenn nicht ich, da ich schreibe und da meine Eltern Zwangsarbeiter waren. Ich musste es, also dieses Buch zu schreiben, war für mich dann ein innerer Auftrag.
Ja, Ihre Eltern kamen, glaube ich, in die Nähe von Leipzig, waren da in einer Firma von Flick Zwangsarbeiter. Haben Sie irgendetwas von Ihren Eltern erfahren, was Sie dort tun mussten?
Absolut gar nichts. absolut gar nichts. Ich habe das alles, ich habe nur erfahren, ich habe eine Arbeitskarte gehabt von meinen Eltern und da stand drin, wo sie gearbeitet haben, nämlich bei der ATG, das ist eine Flicktochter und die ATG hat Flugzeuge gebaut, Kriegsflugzeuge haben die gebaut. Ne? Insofern weiß ich, meine Eltern waren am Kriegsflugzeugbau beteiligt, das weiß ich aus dieser Arbeitskarte. Meine Eltern haben nie irgendwas erzählt, sie haben das nie erwähnt, das Arbeitslager. Gar nichts gab es nicht.
Ja, Sie schreiben auch, in Russland ist es eigentlich auch ungewöhnlich, Fragen zu stellen, die etwas Unangenehmes anrühren könnten in einem Menschen.
Das ist wahr.
Haben Sie sich als Kind getraut, Fragen zu stellen?
Nö. Nicht nur, dass ich mich nicht getraut habe, aber ich erinnere mich auch gar nicht so genau. Wissen Sie, es ist über 60 Jahre her. Vielleicht habe ich auch Fragen gestellt und keine Antworten bekommen. Vielleicht habe ich auch Antworten bekommen und ich weiß es nicht mehr. Aber meine Erinnerung ist, dass darüber einfach nicht gesprochen wurde. Es wurde auch über das Leben der Sowjetunion nicht gesprochen. Und ich weiß, in der Sowjetunion war es eben jahrzehntelang sehr gefährlich zu sprechen. Und ich denke, das ist eine Tradition, in der meine Eltern geblieben sind. Meine Mutter hat ja auch nie etwas von ihrer Herkunft erzählt.
Anna von Bötticher ist eine der weltbesten Apnoe-Taucherinnen. Das heißt, sie kann mit einem einzigen Luftzug mehr als 100 Meter tief tauchen. Eine unfassbare Leistung, die letztlich auch dazu führte, dass Anna das Angebot bekam, Kampfschwimmer der Bundeswehr zu trainieren. Als sie in dieser Woche bei uns in Leute war, erzählte sie auch von ihrem letzten Tauchgang Anfang Mai.
Ich war 55 Meter tief, allerdings ohne Flossen, also nur so Brustschwimmen sozusagen, runter und wieder rauf, ein deutscher Rekord.
Ist es ohne Flossen 55 Meter schwieriger als mit Flossen 110 Meter?
Mit Flosse bin ich ja nicht 110 Meter getaucht, sondern No Limits, das heißt mit dem Schlitten.
Okay.
Und das ist halt anders schwierig. Also der Druckausgleich ist das Komplizierte, in 110 Meter zu kommen, überhaupt dahin zu kommen. Und 55 Meter ohne Flossen ist eher das wieder raufschwimmen das Problem.
Warum ist der Druckausgleich wichtig? Warum spielt der so eine Rolle?
Ja, man kennt das ja, wenn man den Kopf unter Wasser macht, das tut weh auf den Ohren. Die Ohren sind ein luftgefüllter Hohlraum, dann drückt das Wasser von außen dagegen, dann tut das weh.
Ja.
Und da muss man eben von innen sozusagen Luft in die Ohren, ins Mittelohr bekommen, um den Druck auszugleichen. Ja, man kennt das vielleicht vom Fliegen, man hält sich die Nase zu und pustet so dagegen, so ähnlich müssen wir das auch machen, aber in großer Tiefe wird das sehr schwierig und kompliziert.
Ja. Und wenn das nicht funktioniert, was
limitierender
dann?
Faktor. Dann merkt man ja, dass man Druck auf die Ohren kriegt und dann muss man halt anhalten und umdrehen. Dann hat man seinen Tauchgang nicht geschafft.
Sozusagen. Wenn man das nicht macht, was kann da passieren?
Dann könnte das Trommelfell reißen.
Okay.
Ja. Das wäre dann nicht so gut. Aber wie gesagt, man merkt das ja vorher.
Ansonsten, man weiß ja oder man kennt ja die Situation beim Höhenbergsteigen jenseits von 8000 Meter, Todeszone, Leute, die zu wenig Sauerstoff bekommen, deshalb auch nicht mehr klar denken können, Hirnödem beispielsweise. Mhm. Gibt es solche Gefahren und Risiken auch in Ihrer Sportart?
Also bei uns ist es ein bisschen anders. Natürlich ist auch wenig Sauerstoff ein Problem. Es gibt dann aber keine Ödeme, sondern man wird halt ohnmächtig, was natürlich auch nicht so günstig ist. Da muss man also schon darauf achten, dass man mit seinen Grenzen vorsichtig umgeht. Und es gibt für uns bei sehr großen Tiefen auch das Problem des sogenannten Barotraumas der Lunge, ein Lungsqueeze, sagen wir auch dazu.
Was heißt das
heißt,
übersetzt?
Da bekommt man dann etwas Wasser in die Lunge, also ein Lungenödem sozusagen. Und das ist auch nicht so günstig und möglichst zu vermeiden.
Nicht so günstig und möglichst zu vermeiden, ja. Heißt, es kann auch gefährlich werden?
Naja, es ist natürlich nicht gut, wenn man Flüssigkeit in der Lunge hat. Und wenn es sehr viel ist, dann hat man halt auch wenig Platz zum Atmen noch, um Luft reinzubekommen.
Und die Lunge ist eh schon zusammengedrückt und zusammengepresst.
Ja, genau. Und das ist eben, das hat halt mit der Tiefe zu tun und der Körper braucht Zeit, sich daran anzupassen.
Apropos Lunge, eigentlich bringen Sie nicht die allerbesten Voraussetzungen für diesen Sport mit, weil Ihre Lunge zu klein ist?
Meine Lunge ist etwas kleiner als normal, ja. Ah. Also ich habe etwas weniger Lungenvolumen, als ich für meine Größe und mein Körpergewicht eigentlich haben sollte. Während sehr viele Apnoe-Taucher haben mehr als normal wäre. Und ich habe halt ja so 20% etwa zu wenig.
Wie gleichen Sie das aus?
Ich weiß es auch nicht. Ich tauche einfach. Ich habe mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich würde es mit mehr Lungenvolumen noch besser gehen. Ja. Aber es reicht ja auch so.
Sie kommt aus München und sie lebt in Berlin. Sie ist mit 27 deutschen Rekorden eine der besten Taucherinnen der Welt. Spezialisiert auf das Tauchen ohne künstlichen Sauerstoff. Ihre Rekordtiefe dabei 125 Meter. Ihr Rekord im Luftanhalten 6 Minuten und 12 Sekunden. Das alles ist nicht ungefährlich. Dafür lernt Anna von Bötticher bei der Arbeit spannende Menschen und spannende Tiere kennen.
Also Luda lebt bei uns in Ägypten, wo ich sehr viel trainiere, unter der Plattform. Also es gibt ein kleines Apnoe-Center, wo wir halt trainieren können. Haben wir eine Plattform, die so
im Roten Meer.
Im Roten Meer, genau, ja. Sharm el-Sheikh, 100 Meter vom Ufer entfernt, verankert ist in ungefähr 130 Meter Tiefe.
Aha.
Und dieser Barracuda, der hat sich das als sein Revier ausgesucht und die lebt da und hängt immer unter dieser Plattform rum und guckt uns beim Tauchen zu und kommt also auch bis auf 10 Zentimeter Abstand nebenein und glotzt einen an und taucht auch mal mit runter. Und
das ist immer derselbe Barracuda?
Immer derselbe Barracuda.
Eine Dame?
Eine Barracuda-Dame. Und, genau. Und wird immer größer von Jahr zu Jahr.
Und Sie erkennen die zuverlässig dann wieder?
Ja, das ist immer der gleiche. Die hat auch so, man erkennt die Zeichnung. Außerdem hat sie ein paar Narben, wo sie sich mal gestritten hat mit anderen.
Aha.
Also man erkennt sie auch an ihrem Verhalten, ne? Also die ist so wahnsinnig zutraulich.
Ist das ein Raubfisch?
Ja, natürlich. Das ist ein riesiger Raubfisch mit vielen Zähnen.
Wie lang?
Und, ja. Ach, die ist inzwischen gut anderthalb Meter, ist die schon lang.
Aber da.
Dicker Barracuda.
Da sie beide ja gut bekannt sind, macht die nichts und tut nichts.
Nee, die macht uns allen nichts. Die, wie gesagt, taucht mal mit runter und ja, schwimmt mit uns mit zurück zum Ufer.
Welche anderen Fische haben Sie schon da unten?
Oh, ich habe schon alles gesehen. Mantarochen, Haie, große Weißspitzen, Hochseehaie.
Also sind die gefährlich?
Die Weißspitzen-Hochseehaie können schon, Longimanus sagt man auch dazu, die können schon etwas gefährlich sein. Die sind sehr groß und haben wenig Feinde.
Aha.
Und sind dann schon mal neugierig. Aber
sind
wenn
Sie
man
da schon mal in eine gefährliche
verhält,
Situation gekommen?
Nicht? Nein,
okay.
Also das ist wirklich, wäre schon sehr unwahrscheinlich.
Ja. Haben Sie mal Delfine gesehen?
Oh ja, wir haben da auch,
echt?
Genau da an dem gleichen Ort, wir waren mitten am Trainieren, kam plötzlich also eine Gruppe von so etwa 15 Delfinen und ist um uns rumgeschwommen und über unsere Leinen gesprungen und immer um uns rumgekreist und hat gespielt und in die Leinen gebissen und ja, und dann sind sie wieder verschwunden.
Das haben Sie sofort als Spiel identifiziert,
ja.
Nicht irgendwie als Angriff
nein,
oder sowas?
Nein, die sind ganz, also man hat kein Gefühl von Aggression überhaupt.
Oder Bedrohung?
Nicht. Nein, gar nicht.
Haben Sie schon mal einen Wal gesehen?
Ich habe auch schon Wale gesehen. Ich war jetzt gerade in Norwegen letztes Jahr im November. Unvorstellbare Reise, tiefster Dunkelheit, also Winter, also November.
Ja.
Mit Orcas und Buckelwalen sind wir getaucht. Schnee auf den Bergen, 2 Grad Wassertemperatur, -5 Grad draußen und man geht ins Wasser und es sind überall Orcas und eben diese wahnsinnigen Buckelwale. Und
wie war das?
Alles voll. Es war einfach unvorstellbar. Eins der schönsten Dinge, die ich je gemacht habe.
Warum?
20
wofür
Minuten
haben Sie's
kommt
gemacht?
Die Sonne über den Horizont. Am Tag und hat so anderthalb Stunden so Dämmerlicht.
Und
warum in denen
und
ist
wofür
man im Wasser.
Waren Sie mit den Orcas da im Wasser?
Ich wollte einfach unbedingt und ein Bekannter von mir, der organisiert diese Touren, nur 5 Leute auf einem Katamaran,
okay.
Ganz klein und also das ist eines der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte beim Tauchen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.